Belvedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Das Olympia-Fieber steigt. Deswegen nennen wir diesen Podcast in Zukunft nicht mehr Olympia-Countdown oder Update, sondern einfach Olympia-Fieber.
Stark.
Nein, wir ändern nichts mehr dran. Wir nennen ihn weiter Olympia-Countdown und Bernd Schwickerath ist natürlich auch noch mit dabei.
Einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
Ja, also mit dieser Kaderverkündigung, die wir gestern so ein bisschen auch schon angesprochen haben, finde ich, ist man jetzt so wirklich in Olympialaune, oder? Wie geht's dir?
Ja, so langsam wird's konkreter, ne? Also ist ja auch nur noch ein Monat. Also ziemlich genau, weil ich genau heute in einem Monat aufbreche. Deswegen, ja, so langsam könnte man mal.
Und wir haben ja schon weitere Themen zu besprechen, nämlich natürlich die Kader. Und wir tun das in diesem Olympia-Countdown, der Teil unseres Olympia-Projekts ist. Das könnt ihr supporten und es kommt nur zustande, weil ihr es supportet habt über startnext.com/Olympia-2026. Danke an alle, die da schon unterstützt haben und die das noch nicht getan haben. Wenn ihr es tut, dann ja, supportet ihr uns nicht nur und unterstützt uns nicht nur, sondern ihr kriegt natürlich da auch noch ganz spezielle Benefits. Ja, exklusive Folgen, exklusive Podcast-Folgen natürlich mit dabei und Texte auch nach jedem Deutschlandspiel. Und das heißt ja Deutschland Männer und Deutschland Frauen. Bernd, erste Reaktion auf den Kader gestern hatten wir ja schon. Wer ist dabei, wer ist nicht mit dabei? Und ja, anschließend, nachdem wir gesprochen haben, hat dann Harry Kreis auch so ein bisschen erklärt, wie dieser Kader zustande gekommen ist. Und ich glaube, da waren ein paar brutal schwierige Entscheidungen dabei, oder?
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, gerade in der Offensive. Also wobei auch in der Defensive, dass so ein Maxi Schuber nicht dabei war, hat er sich bestimmt auch nicht so leicht getan. Selbst auf der dritten Torhüterposition kann man ja diskutieren. Aber natürlich vor allen Dingen im Sturm, weil da halt so viele dabei sind, die über Jahre so ein bisschen das Gerüst dieser Mannschaft waren und auch diverse WMs gespielt haben. Es gab ja immer mal so Überlegungen, also ich weiß nicht, ob wirklich auch beim Verband, aber zumindest bei mir, ob man Leute, die jahrelang nicht bei einer WM dabei waren und das eben nicht, weil sie nicht konnten, weil sie NHL gespielt haben, sondern weil sie dann aus sich oder aus persönlichen Gründen mehr abgesagt haben, ob das nicht irgendwie so ein Ausschlusskriterium ist. Und auf der anderen Seite gab es da natürlich ganz viele, die Jahr für Jahr immer zur WM gefahren sind, da die Leistungsträger waren, selbst wenn sie lange DEL-Saisons hatten, immer wieder gekommen sind und selbst davon sind ja ein paar nicht dabei, wie so Leo Pföderl oder Jerzy Ilitz oder sowas, Marcel Nöbels. Und das, kann ich mir vorstellen, war für den Bundestrainer dann auch nicht so das Allerentspannendste, da diese Leute anzurufen und denen teilweise ja auch so den Lebenstraum zu nehmen, weil manche sind ja auch schon Ende 30 oder sogar schon drüber, die wissen, das war meine letzte Chance bei Olympia mitzumachen und dann auch noch die großen Olympischen Spiele, wo endlich wieder alle Stars dabei sind, manche von denen, weil ja 14 Deutschland nicht qualifiziert war, haben noch nie ein Best-on-Best-Turnier erlebt und werden jetzt auch keins mehr erleben. Und dann Leute anzurufen und das mehrere an einem Tag und dem sagen zu müssen, sorry, dein großer Lebensraum platzt leider und man muss es ja so sagen, ich bin schuld, ist bestimmt nicht so einfach.
Die Anrufe, dass jemand ein AT-Spieler ist, dass er dann nach Bozen kommt, mittrainiert und eventuell wirklich erster Nachrücker ist. Die waren weniger angenehm, aber ich muss sagen, unsere Spieler, wir haben das nicht, ich habe das persönlich nicht anders kennengelernt in den letzten Jahren, sind A, sehr offen und transparent, aber die sind auch sehr professionell in der Annahme, auch im Erkenntnis, dass die Nationalmannschaft natürlich bei dieser Maßnahme völlig anders aussieht als bei Weltmeisterschaften. Es ist denen nicht entgangen, dass eine Großzahl der Spieler aus Nordamerika kommen. Die waren alle ein bisschen natürlich betrüppelt, dass die nicht dabei sind, ganz selbstverständlich. Aber es hat keiner gezögert zu sagen, ich bin dabei in Bozen und mache diese eine Woche Trainingslager mit. Die weniger erfreuliche Telefonate und ich habe es mir vorgenommen, persönlich mit den Spielern zu sprechen, weil ich das selber anders erlebt habe als Nationalspieler. Die waren weniger erfreulich, aber das gehört auch dazu. Menschlich, wie gesagt, die Spieler sind alle gute Männer, gute Jungs und wir haben das dann eben so wahrgenommen, so angenommen.
Auch ganz interessant, ne, dass Kreis sagt, er hat es selber anders erlebt. Also das ja, ist dann auch eine Erfahrung aus der eigenen Karriere, ne, dass man sagt, okay, man muss es einfach, man muss so viel sein, dass man denen das auch selber sagt.
Ja, und ich finde gerade bei Leuten, die halt jahrelang bei Weltmeisterschaften dabei waren oder bei Deutschland gehabt, da ist das auch einfach geboten. Also wenn jemand vielleicht vor 5 Jahren einmal ein halbes Turnier gespielt hat und irgendwie sonst auf der Tribüne saß, dann weiß ich nicht, ob man da jeden anrufen muss, weil die Liste wird ja wahrscheinlich schon so 60, 70 Spieler umfasst haben. Aber bei gerade Leuten, die wirklich Stützen in der Nationalmannschaft waren, finde ich, gehört sich das. Und wenn Kreis das selber anders erlebt hat, der ja auch lange Nationalspieler war, dann ist das anscheinend noch ein Stachel, der auch nach all den Jahrzehnten noch relativ tief sitzt.
Wir können darüber diskutieren, ob jetzt Spieler A, Spieler B, der Verteidigertyp, der Stürmertyp, vielleicht dann doch der Torhüter, der etwas besser in Form ist oder der, der vielleicht mehr Verdienste hatte, mit dabei ist. Was schon auch auffällig ist, dass ja verletzte Spieler oder zuletzt noch verletzte Spieler beziehungsweise Spieler, die aktuell nicht spielen, mit im Kader stehen. Also allen voran natürlich Kai Wissmann, der noch nicht gespielt hat, nach seiner schweren Achillessehnenverletzung auch. Matthias Niederberger, der aktuell nicht spielt. Mhm. Und auch Tobias Rieder, ja, verletzt raus gewesen und ja angeschlagen.
Dominik Kahun, ne?
Genau, Dominik Kahun spielt auch nicht, genau. Und ja, interessant, was Harry Kreis dazu gesagt hat, dass er jetzt eigentlich Spieler nominiert hat und nominieren wird, die bis jetzt oder aktuell keine Einsatzzeit haben.
Nicht nur war ich in einem intensiven Austausch mit Christian, sondern auch in einem intensiven Austausch mit den Spielern. Also wir beide eigentlich, um eben zu erfahren, was ist Stand der Dinge, wie macht Reha, ist Reha, wann kommen sie potenziell zurück in den Lineup? Da haben wir keinen Einfluss, wir können ja nicht bestimmen, ob der Spieler dann aufgestellt wird oder nicht. Es gibt da natürlich verschiedene Ausgangssituationen. Der Tobi Rieder hat 20 Spiele gespielt und Kai hat bedauerlicherweise noch kein Spiel gespielt, aber wir sind überzeugt, auch im Austausch mit den Spielern, dass die ja an die 4-5 Spiele bekommen, bevor es dann ins Trainingslager geht. Das erhoffen wir uns. Eine Sache wissen wir, dass die Spieler in eine sehr, sehr gute körperliche Verfassung sein werden, wenn sie aus den Verletzungen rauskommen. Es wird kein Spieler dazu stoßen, der noch eine Verletzung mit sich bringt.
Ja, aber Matchpraxis ist halt auch der Punkt, vor allem bei Wissmann, wobei ich mir jetzt auch denke, den kannst du als rechten Verteidiger hinter Moritz Seider und vielleicht dann auch Gawanke so ein bisschen auch im Turnier erstmal ranführen vielleicht, aber geht das überhaupt? Geht das überhaupt?
Ja. Also es sind ja auch...
Er muss nicht 25 bis 30 Minuten spielen, sagen wir mal so, sondern das wird Seider übernehmen auf der Position. Ne?
Und man darf ja auch nicht vergessen, bei allem Respekt sind ja auch zwei der drei Gruppengegner jetzt keine absoluten Weltklasse-Teams. Ne? Das sind Lettland und Dänemark. Da kannst du vielleicht, nehmen wir mal an, theoretisch ist es ja möglich, dass Deutschland in einem dieser Spiele vielleicht auch mit 2-3 Toren führt. Dann könntest du vielleicht einmal eher...
Oh, da wird schon einer rausgehauen. Ja,
nur theoretisch. Austrudeln
lassen. Alter, Olympische Spiele, Dänemark, ist auch keine Laufkundschaft, ne?
Nein, das ist ein sehr schönes Wort. Nein, natürlich ist es auch möglich, dass er mit 2-3 Toren zurückliegt. Ich will ja gar nicht sagen, dass die deutsche Mannschaft wie haushoher Favorit ist, aber es ist theoretisch schon eher möglich, als wenn du jetzt in der Vorrundengruppe gegen Kanada, Schweden und Finnland spielen würdest. Das meine ich damit. Aber trotzdem sind das für mich keine Spiele, wo du sagst, ach, da werfen wir mal einen rein und gucken, ob es klappt. Also wenn, dann muss jemand vorher schon bei 100% sein und das eben nicht nur körperlich, sondern auch von der Spielfitness her. Und das, also ich weiß nicht, ob man da wirklich einem sagen kann, oh, probier doch einfach mal aus, wie es so läuft.
Also wir haben jetzt keine Mindestanzahl der Spiele vereinbart, weil ich in dem Kontakt mit Kai und wir setzen Kai nicht unter Druck. Die Gesundheit, die langfristige Gesundheit von Kai geht vor, aber der ist jemand, der selber sehr ehrgeizig ist und unbedingt mitkommen möchte und wie gesagt, im Austausch mit dem Kai könnte es durchaus sein, dass er seine 5 Spiele bekommt, bevor Trainingslager losgeht.
Ja, wir hatten auch schon mal von Kreis gehört, dass er im Dezember vielleicht schon wieder spielen kann oder dass er zuversichtlich ist. Also schauen wir mal, wie viele Spiele der noch macht, der Wissmann.
Jetzt mal so viele Spiele sind es auch gar nicht mehr, ne? Die spielen ja nicht komplett bis in den Februar durch. Die Eisbären haben Stand jetzt bis zur Olympiapause noch 7 Spiele. Eins davon ist am heutigen Abend, eins davon ist am Samstag das Wintergame in Dresden. Dann wären das ja nur noch die 5 Spiele ab nächster Woche. Ob er ab nächster Woche wieder spielt, warten wir es mal ab.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns den deutschen Kader mal ein bisschen genauer an, beziehungsweise wollen natürlich auch Harry Kreis und auch Nico Sturm hören zu den verschiedenen Positionen. Machen wir es von hinten nach vorne, oder? Fangen wir mit der Torwartposition an und da gibt es natürlich eine klare Nummer 1.
Der Philipp ist für uns ein absoluter Rückgrat in der Mannschaft. Es freut uns, dass er sehr gut spielt und wir werden dann die Aufteilung der Spiele zu gegebener Zeit festlegen.
Da hat sich Harry Kreis noch nicht in die Karten schauen lassen, ob es dann tatsächlich so ist, dass auch andere Torhüter oder ein anderer Torwart ein Spiel bekommt oder durchaus vorstellbar auch, dass Grubauer einfach alle macht, oder?
Alle weiß ich nicht, weil die ersten drei Spiele, also die drei Gruppenspiele, die sind ja relativ schnell hintereinander, die sind am 12., am 14. oder 15. Februar. Das heißt, du hast innerhalb von 4 Tagen 3 Spiele. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Grubauer alle macht. Ich könnte mir vorstellen, er macht 2. Ich würde sagen, er macht das erste gegen Dänemark, dann das zweite gegen Lettland, macht jemand anders und dann macht er wieder das gegen die USA. Da brauchst du also einen anderen Torwart. Und da gibt es ja jetzt durchaus Diskussionen, ob wirklich Matthias Niederberger hätte mitfahren sollen. Jetzt muss man wirklich sagen, er hatte keinen guten Saisonstart, hat er auch selber auch gesagt. Ab Ende Oktober war er aber wieder richtig gut drauf und da dachte so, ah, okay, das ist der Niederberger, den man kennt. Aber dann hat er sich halt verletzt und spielt aktuell auch nicht. Ich muss allerdings sagen, er ist ein verdienter Mann. Er hat mehrfach auf internationalem Niveau gezeigt, dass er es kann. Gerade bei Weltmeisterschaften ist er wirklich stark. Da hat er eine Fangquote von deutlich unter 2,5 über alle Jahre.
Fangquote, Gegentorschnitt?
Ja. Gegentorschnitt natürlich unter 2,5 und eine Fangquote von knapp 91%. Das sieht schon wirklich gut aus. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, oder deshalb finde ich schon okay, dass er dabei ist, obwohl es auch andere Torhüter gibt, die gerade richtig gut sind. Also Franz Repp ist nicht umsonst dabei. Man könnte über Tiefensee diskutieren, der langsam auch immer mehr Spiele in Nordamerika bekommt. Dann aus Wolfsburg gab es natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, warum fährt denn der Strahmeier da nicht hin? Also es gäbe noch andere Kandidaten. Aber ich glaube, es geht eh nur darum, einen Torwart für ein einziges Spiel zu finden. Und da, finde ich, kannst du ruhig mit Niederberger gehen.
Ja, oder es ist dann tatsächlich halt Franz Repp, ne? Und Niederberger ist deswegen halt auch mit dabei, weil er, und in dem Fall würde ich auch sagen, er ist verdient und der wird auch in Zukunft weiter bei Weltmeisterschaften spielen, das hat Harry Kreis ja auch gesagt, und ihn jetzt zu diesem Turnier, zu diesem großen Turnier dann nicht mitzunehmen, auch weil er eben verletzt war, wofür er ja selber nichts kann, das, ja, hätte ich wahrscheinlich als Bundestrainer eine ähnliche Entscheidung getroffen und Franz Repp als aktuell einfach auch laut Kreis bester deutscher Goalie in der DEL und Grubauer muss man auch sagen, halt einfach aktuell in überragender Form, ne? Der ruft teilweise Fangquoten von 96-97% auf. Du hast jetzt auch mal die Saisonstatistiken, da sind wir bei über 8 Goals saved above expected. Also
11 sogar schon jetzt.
Mittlerweile sind es 11, ja, okay, gut. Also das ist wirklich schon herausragend,
wie der hält. Und wenn man das per 60 nimmt, ist er sogar der beste Torwart der ganzen Liga. Weil er macht ja nicht so viele Spiele. Ist natürlich für einen Torwart einfacher, wenn du irgendwie 20-30 Spiele machst, als wenn du irgendwie 10 Spiele machst. Und wenn wir jetzt vor ein Spiel runterrechnen, ist er aktuell sogar der beste der Liga. Das sagt ja, heißt jetzt nicht, dass Philipp Grubauer der beste Torwart der Welt ist. Wäre natürlich Quatsch. Aber wenn man überlegt, wie schwach er in den vergangenen Jahren war, ist das schon ein enormer Schritt und ehrlich gesagt auch ein Schritt, dem ich ihm nicht mehr zugetraut hätte, weil er ist ja jetzt auch schon Mitte 30, ne? Aber genau pünktlich zum Olympiajahr ist er absolut in Topform.
Also auf jeden Fall ein Torwart, auf den sich Deutschland verlassen kann. Dann schauen wir in die Verteidigung und da haben wir einerseits natürlich einen absoluten Standout-Spieler mit Moritz Seider. Ich weiß nicht, wer die NHL intensiv verfolgt und ich weiß nicht, wer die Red Wings intensiv verfolgt, aber Moritz Seider ist aktuell in der Norris-Diskussion drin. Weil
ja,
er
nicht
so
nur in der Diskussion, es gibt diverse Leute, die sagen, er ist ganz klar der Favorit. Also ich habe gestern Packshub gehört und dann gab es auch die Mid-Season Awards und da haben sie auch gesagt, aktuell, wenn jetzt die Saison vorbei wäre, wäre Seider der Norris-Trophy-Gewinner. Und auch hier Dom, der Datenguru da von The Athletic, der sagt ja auch,
Luz Cizin,
genau. Ich habe mich ja nicht getraut, den Namen auszusprechen. Das sei der aktuell wirklich der beste Verteidiger. Also nicht generell der beste Verteidiger der Welt. Ne? Da sind natürlich Makar und Hughes, zu denen wir nachher noch was hören, natürlich einen Schritt vorne. Aber wenn wir nur auf seine Saison schauen, also wie der abgeht, er hat natürlich auch bei weitem nicht so gute Mitspieler wie Hughes und Makar. Und trotzdem hat er unfassbare Werte. Er scored jetzt nicht jedes Spiel. Er ist ja nicht der reine Offensivverteidiger. Aber er sorgt einfach dafür, dass wenn er auf dem Eis ist, die Red Wings viel, viel mehr Offensive als Defensive haben. Und er kriegt auch kaum Gegentore, wenn er auf dem Eis ist. Also der ist auch in der Form seines Lebens. Gut, das Leben ist noch nicht so lang. Also zumindest das Eishockey-Leben. Warten wir es mal ab, wie sich entwickelt. Aber dass Seider gut ist, wussten wir. Aber dass er so stark ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet.
Ja, und dahinter ist halt dann die Frage, und ist die Verteidigung die Schwachstelle, ist die Frage. Und
das kann man ganz klar mit Ja beantworten.
Dann haben wir aber auch eine interessante Aussage von Nico Sturm dazu. Und da ging es ursprünglich um die U20-Weltmeisterschaft und was danach kommt. Und dann natürlich auch grundsätzlich um das Thema Verteidigung.
Das Thema mit den Spielern oder Qualität von den Spielern. Ich glaube, wenn man hinschaut, fehlt uns immer in der Verteidigung irgendwie ein bisschen was. Also jetzt auch bei dem Turnier, die Spiele, die ich gesehen habe, man hat gesehen, dass vorne durchaus Talent dabei ist und dass wir, sage ich mal so, auf dem allerhöchsten Level so einen Spieler, wie wir zum Beispiel mit Mo Seider haben, dass wir da, ich sag mal, Maxi Super klopft an der NHL an, aber da brauchen wir mehr. Also ich glaube, vorne sind wir relativ solide aufgestellt immer. Hinten haben wir auch einen Goalie mit Grubi, aber Grubi wird ja auch keine 15 Jahre mehr spielen, sondern da müssen wir schon schauen, dass da die nächste Welle an Spielern kommt, die dann wirklich auch die Qualität auf dem allerhöchsten Level hat.
Ja, da hat Nico Sturm durchaus recht. Und ich finde vor allen Dingen wieder mal gut, dass er es auch so anspricht. Also gerade als Teil dieser Mannschaft ist es ja vielleicht auch nicht ganz so einfach, sowas anzusprechen. Er macht es trotzdem. Und wie gesagt, er hat völlig recht. Wenn wir uns das anschauen, ist das der Mannschaftsteil. Also klar, Torhüter sind ja schwer zu vergleichen. Aber wenn du es mit Sturm vergleichst, sind das natürlich, ist das mit Abstand der Teil, wo die DEL-Quote am höchsten ist. Und ich sage nicht, dass die DEL eine Kirmesliga ist, aber im Verhältnis zur NHL kann sie natürlich nicht mithalten. Und du hast genau einen NHL-Verteidiger, das ist Moritz Seider. Du hast ja noch nicht mal einen zweiten, der jetzt vielleicht nicht auf Seiders Niveau ist, sondern irgendwie in der hinteren Reihe oder so NHL spielt, hast du gar nicht. Suba wäre einer, der darf nicht mit. Und dafür hast du sonst 7 Spieler aus der DEL. Natürlich gute. Und auch so ein Leon Gawanke, der ja auch durchaus letztes Jahr eine Krise hatte, hat sich wieder gemacht. Ne? Dann hast du natürlich so aufstrebende Leute wie Geibel. Jonas Müller hat international was nachgewiesen. Wissmann haben wir schon drüber gesprochen. Wenn er wieder fit ist, kann er auch auf dem Niveau zumindest mithalten. Aber sonst finde ich, Käble, Moritz Müller, Fabio Wagner, für DEL-Verhältnisse alles super Spieler. Aber auf dem internationalen Niveau ist das echt ein Abfall, finde ich, im Verhältnis zu den anderen.
Werden wir dann auch sehen, ne? Und ich finde ganz interessant auch die Einschätzung von Harry Kreis dazu, wie man auch spielen muss als Verteidiger bei diesem Turnier und ob dann auch das Niveau in der deutschen Verteidigung ausreichend ist. Denn du hast ihm die Frage gestellt, ob er sich Sorgen macht um die Verteidigung.
Nein, da mache ich mir keine Sorgen um die deutsche Verteidigung. Aber dein Punkt, mein Christian und ich, als wir drüben waren, und das kann man ja auch im Fernsehen sehen, aber was wir festgestellt haben, ist, dass die Scheibe sehr viel gerimmt wird. Die Scheibe ist sehr viel an der Bande. Und wir haben dann auch nachgefragt, wieso das so ist. Und es war auch zum Teil die Aussage, ja, bei den sehr, sehr guten Verteidigern, die mit der Scheibe gut umgehen können, es ist zu einfach die Scheibe reinzuchippen. Die nehmen die Scheibe und können den Aufbau machen. Das ist natürlich auch ein Bestandteil unserer Trainings in der einen Woche. Aber das ist jetzt auch in der DEL, es ist nicht mehr ungewöhnlich, dass Scheiben in der Rundung gespielt werden, dass Verteidiger die Scheibe annehmen müssen, spielen müssen oder sie abdecken müssen. Und da mache ich mir keine Sorgen, dass unsere Verteidiger das nicht machen können, weil wir eben eine Kombination aus spielerisch guten Verteidiger haben, aber auch Spieler, die sehr verantwortungsvoll mit der Scheibe umgehen, wenn sie sie nicht spielen können oder eben in den guten ersten Pass machen können.
Also kommt nicht nur aufs Personal an, sondern dann auch auf die Spielweise und auf die Spielweise auch der Gegner, auf die sich die deutsche Mannschaft einstellen muss. Aber wir halten trotzdem fest, Torwart in Topform mit Philipp Grobauer, ein Verteidiger mit Moritz Seider, der auch in überragender Form ist, im Sturm mehrere NHL-Spieler und einen der besten Spieler der Welt, Leon Dreiseitel, aber in der Verteidigung in der Tiefe fehlt es ein bisschen bei Deutschland.
Ja, und ich finde, Kreis hat durchaus recht, dass die in der Lage sind, einen Puck an der Bande anzunehmen. Ich gebe ihm allerdings nicht recht, was den ersten Pass angeht, weil grundsätzlich ist das natürlich auch so ein bisschen so eine Königsdisziplin für moderne Verteidiger. Und wenn wir sehen, dass das Eis ja noch enger ist als in der DEL, da müssen sie sich auch erstmal dran gewöhnen. Plus, dann kommen ganz andere Spieler auf sie zu, die nicht nur vorchecken, sondern auch andere abdecken. Also das wird für mich das ist für mich das ganz große Fragezeichen. Können die deutschen Verteidiger, die nicht Seider oder Wissmann heißen, einen guten Aufbaupass spielen? Nicht, dass da diverse Puckverluste zustande kommen und du dann hinten in der Waschmaschine bist.
Seider war ja auch Kapitän bei der letzten Weltmeisterschaft, weil ja Moritz Müller verletzt war. Wir haben, wie gesagt, mit Leon Dreiseitel einen der besten Spieler der Welt, der möglicherweise sich auch fürs C anbietet. Oder es ist halt Moritz Müller, der Kapitän der letzten Jahre, der auch wieder mit dabei ist. Ob Müller Kapitän wird, das hat Kreis noch nicht beantwortet. Aber er hat die Bedeutung von Moritz Müller auf dem Eis und neben dem Eis angesprochen.
Erstens, finde ich, spielt er eine gute Saison, spielt eine gute Rolle in Köln. Der ist auch ein Spieler, der eben jahrelang die Kultur in der Nationalmannschaft geprägt hat. Jemand, der auch immer für die Nationalmannschaft dabei war. Wir haben erlebt in Landshut beim Deutschlandcup, dass er auch die Führungsqualitäten, seine Persönlichkeit in der Kabine, an der Bande, dass das auch wichtige Bestandteil seiner Fähigkeiten sind. Und vordergründig auch die Art und Weise, sein Spiel im Moment, sein Einsatz im Moment, dass Moritz eher eine defensive Rolle spielt als eine offensivere, versteht sie, glaube ich, von alleine.
Also gebe ich ihm absolut recht und ich finde, Moritz Müller muss auch wieder der Kapitän sein. Man hat gesehen, was bei der vergangenen WM gefehlt hat, als er nicht da war. Und das meine ich jetzt nicht nur spielerisch, sondern das meine ich halt vom ganzen Drumherum, wie er halt so das Team zusammenhält, wie er sich auch immer wieder hinstellt. Ne? Der ist ja nicht gerade auf den Mund gefallen, der Kollege. Und ich weiß nicht, ob Dreisel jetzt auch noch das C braucht. Klar, es gibt ja immer die Theorie, dass manche Leute sagen, der beste Spieler muss das C kriegen, egal ob er wirklich eine Führungsperson ist. Und Dreisel wird eh natürlich sehr, sehr im Fokus stehen bei diesem Turnier. Ich finde aber gut, wenn es da noch einen zweiten gibt. Und was auch ganz wichtig ist, die beiden kennen sich ja auch gut und Dreisel respektiert Müller total und die ganzen anderen auch. Und ich finde gut, wenn Müller das C bekommt, damit er nach wie vor quasi ja diese Führungspersönlichkeit sein kann. Ob er der beste Spieler ist, nein, ist er natürlich nicht. Aber ich finde trotzdem als Kapitän ist er die beste Wahl.
Ja, und vor allem haben wir ja bei der letzten Weltmeisterschaft, als Moritz Seider Kapitän war, gesehen, dass der sich vielleicht so ein bisschen zu viel dann auch auf die Schultern geladen hat und auch keine gute WM gespielt hat. Klar, war nach einer langen NHL-Saison auch und er wusste auch, dass er viel Verantwortung hat, aber für seine Verhältnisse war das keine gute Weltmeisterschaft und vielleicht tut's ihm auch gut, zumindest da, was so diese Führungspersönlichkeit anbelangt, so ein bisschen aus dem Fokus raus zu sein. Logisch bist du als Top-Verteidiger in der Mannschaft, genauso wie als Top-Stürmer Leon Dreisaitl, bist du einfach im Fokus und wirst natürlich auch Fragen beantworten müssen für nach den Spielen. Also da geht es nicht nur um Eishockey spielen, sondern auch das Ganze drumherum, Medien und Interviews. Aber vielleicht ist es wirklich ganz gut, Moritz Müller diese Rolle zu geben, bei der wir wissen, die kann er. Und zu sagen, okay, Seider und Dreisaitl kriegen vielleicht die A's und können sich noch ein bisschen mehr auf Eishockey spielen konzentrieren.
Und vor allen Dingen ist er auch total anerkannt. Also sowohl bei den Mitspielern.
Er ist der Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.
Genau, beim so Trainerteam, ist genau, ja. Bei den Fans, bei den Medien. Moritz Müller ist der Kapitän. Ende. Und das finde ich auch richtig so.
Wir haben über Seider gesprochen, über seine Spielweise natürlich auch so ein bisschen, die jetzt vielleicht jetzt mit den anderen Konkurrenten von ihm um die Norris Trophy, Cale Makar, Quinn Hughes, da ist er vielleicht ein bisschen anders von der Spielweise her, ja, dann doch eher so ein kräftiger Verteidiger, der auch vor dem Tor aufräumt, der kann das nach vorne natürlich auch, vielleicht nicht schnitzelhäuferisch, nicht ganz so gut wie die anderen, aber wir wollen natürlich uns die anderen Kader auch nochmal genau anschauen und da sind natürlich Makar und Hughes einfach zwei absolute Topspieler. Wir machen es nicht heute, weil sonst wird dieser Podcast zu lange, wir bleiben heute bei der deutschen Mannschaft, aber ich finde, einer, der mit beiden gespielt hat, mit Cale Makar und mit Quinn Hughes, der muss hier schon zu Wort kommen, um mal über diese Top-Verteidiger zu sprechen. Nico Sturm in Colorado an der Seite von Cale Makar, beziehungsweise in der gleichen Mannschaft. Und jetzt bei Minnesota zusammen mit Quinn Hughes.
Wobei das sehr, sehr ähnlich sind, ist ihr Skating mit dem Puck, wie lange der Puck am Schläger vom Spieler ist. Wenn man sich das ja so im Durchschnitt anschaut, in der NHL sind das ja paar Sekunden pro Spieler so im Durchschnitt und dann gibt es eben die Spieler wie Q oder wie Cale auch, die halt den Puck die ganze Zeit dann im Schläger haben wollen, also das ist eben eine Gemeinsamkeit, ihre Fähigkeit den Breakout zu starten mit dem Puck am Schläger, also dass nicht jeder Puck sofort gerimmt wird oder abgegeben wird, sondern dass sie eben die Fähigkeit haben, diesen ersten Forechecker loszuwerden und dann den Angriff zu starten. Und man hat ja einfach immer das Gefühl, dass es gefährlich werden kann, wenn diese Spieler den Puck haben. Und ja, man sieht es ja auf dem Powerplay auch, wie Q einfach die Fähigkeit hat, diese blaue Linie zu kommandieren im Powerplay. Das hat uns, glaube ich, auch so ein bisschen gefehlt, zu dieser Quarterback.
Ja, über den Q und wie er dann da kommandiert an der blauen Linie und den
Cale. Einfach die Sachen eins zu eins übersetzen. Ne? Die blaue Linie kommandieren. Das gefällt mir sehr gut. Vielleicht werden wir das aufnehmen in unserem Sprachschatz.
Der kommandiert
die Aber er hat ja recht. Also, und jeder weiß ja auch, was damit gemeint ist. Ne? Und es sind ja wirklich auch Spieler, die Bock haben, den Puck zu haben, die ihn nicht einfach abgeben und sagen, mach mal, sondern die selber halt in die Offensive reingehen, punkten ohne Ende. Jetzt muss man natürlich sagen, sie haben auch meistens überragende Mitspieler, aber das werden sie bei Olympia ja auch haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Makar und Hughes da irgendwie ein schlechtes Turnier spielen werden, zumal Hughes ja besonders motiviert sein wird, weil er beim Foundations-Turnier ja verletzt ausgefallen ist. Jetzt ist er dabei. Also das gibt natürlich den USA nochmal eine ganz andere Qualität in der Defensive.
Dann fehlt noch die letzte Position, nämlich der Sturm. Und da ist jetzt in den letzten Tagen und Wochen und Monaten eigentlich immer wieder auch da ein Wort gefallen: Rollen. Ja, wer kriegt welche Rolle? Wir wissen es natürlich nicht genau, aber der Kader ist entsprechend zusammengestellt von Harry Kreis, dass es eben nicht nur um Qualität geht, sondern auch welcher Spieler kann welche Rolle spielen und annehmen.
Ja, und ein bisschen sieht der Kader ja so aus, als würde man sich denken, komm, die NHL-Jungs schießen die Tore und die anderen machen den Rest. Ganz so ist es natürlich nicht. Also natürlich, klar, Dreiseitel, Stützle, Peterka und wenn er dann auch wieder Form findet, Reichel sind natürlich schon Leute, die für die Offensive sorgen wollen. Dann hast du noch Stachowiak, der auch drüben spielt. Freddy Tiffels sehe ich eigentlich als einen der wenigen DEL-Spieler, dass sie so eine richtig offensive Rolle bekommen. Dann hast du noch Dominik Kahun. Aber sonst die deutschen Spieler, wir haben gestern schon drüber gesprochen, dass ja die ganzen Top-Torjäger aktuell in der DEL, also die Deutschen, alle nicht dabei sind, weil die eben andere Rollen haben müssen. Aber es gibt da eben auch noch einen aus Nordamerika, der eine andere Rolle haben wird und das ist Nico Sturm. Und wenn wir überlegen, dass der Mann jetzt zweimal den Stanley Cup gewonnen hat und dann eventuell nur vierte Reihe spielen soll, könnte man ja vielleicht denken, dass er sich sagt, hör mal Leute, ich bin hier der große Stanley Cup-Sieger, ich verdiene hier die Millionen und dann soll irgendeiner aus der DEL vor mir spielen in der Reihe und vielleicht eine offensivere Aufgabe bekommen. Ne? Sieht er persönlich überhaupt nicht so.
Ja, ich gehe über das Liner, aber so habe ich jetzt mit Harry noch nicht gesprochen, aber wenn jetzt Leon Center spielt, Tim Center spielt, vielleicht spielt Dominik Kahun auch Center, ich habe auch kein Problem in der vierten Reihe zu spielen, das ist wenn alle da sind und er die Lines so ausbalancieren will, dann ist meine Rolle so, die kenne ich ja sowieso aus der NHL bin mir sicher, dass ich gerade so im Unterzahlspiel auch das, was ich in NHL genauso mache, dass das so meine Schlüsselrolle sein wird. Ich habe jetzt, wie gesagt, mit Harry noch nicht genau drüber gesprochen. Aber mir macht das nichts aus grundsätzlich, weil vor allem wenn alle da sind, dass ich da auch diese Rolle einnehme. Wie gesagt, das Turnier ist da nur 2,5-3 Wochen, geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie Punkte sammle, in den Sinne nur, was weiß ich, maximal 7 Spiele, glaube ich, hoffentlich, sondern geht darum, dass wir den größtmöglichen Erfolg als Mannschaft haben. Das ist eine einmalige Sache, bei dem Turnier dabei sein zu dürfen und das, was dann von mir verlangt wird, so werde ich spielen, ob es dann in der zweiten, dritten oder vierten Reihe ist, das ist mir eigentlich relativ gleichgültig.
Und ich finde es auch komplett sinnlos, ihn irgendwie weiter vorne einzusetzen, weil er ist ja nun mal einer der besten Spieler in der NHL und damit weltweit, was Bullies angeht, was Defensivarbeit angeht, was Unterteil angeht. Warum sollte man sich dieser Stärken dann berauben, indem man ihm eine andere Rolle gibt, die andere vielleicht sogar besser ausüben können? Gut, kann man darüber diskutieren, ob er, wenn er grundsätzlich in so eine Rolle kommen würde und sich da reinfinden würde, auch offensiv mehr Akzente setzen könnte. Aber wenn du doch einen überragenden Defensivakteur hast, dann setzt ihn doch auch nach seinen Stärken ein. Deshalb gehe ich ziemlich stark davon aus, dass er auch dann in diesen Reihen spielen wird.
Ja, und in dieser Rolle und mit dieser Bedeutung würde ich ihn auch als zusammen mit Dreiseitel, Stützle, Seider, wichtigsten Spieler der Mannschaft
absolut
einfach auch einordnen. Ne? Also das ist einfach unglaublich wichtig, dass du gegen die guten Mannschaften da dann irgendwie vielleicht den Rückstand gegen die USA in der Gruppenphase irgendwie so ein bisschen im Zaum hältst und gegen die anderen Mannschaften, die du schlagen musst, dann einfach vielleicht da die Top-Reihe ausschaltest.
Ja, und es wird ja auch definitiv Phasen geben, wo die deutsche Mannschaft extrem hinten drin steht, weil die anderen einfach viel mehr Tiefe und Qualität in der Breite haben. Und dann brauchst du ja gerade einen, der defensiv was machen kann. Also wenn die USA da mal richtig anfangen zu cyclen mit ihren Top-Spielern, was bringt dir das denn, wenn du da drei Offensive gegenstellst? Nein, dann musst du natürlich einen dagegen stellen, der genau weiß, was man dann tun muss, wenn du hinten eingeschnürt bist.
Ja, und Nico Sturm nimmt diese Rolle an, will sie annehmen, will sie spielen, will da seine Qualität zeigen. Und ich finde, man hat ihm auch in diesem Gespräch schon angemerkt, wie viel Bock der einfach auf dieses Turnier auch hat. Ne? Also hat er gesagt, 2018 die Silbermedaille damals, kann er sich noch erinnern, die hat er mit seinen College-Kumpels das Spiel in der Bar geschaut, das Finale gegen Russland. Und jetzt 8 Jahre später ist er selber mit dabei und ja möglicherweise zum einzigen Mal mit dabei bei den Olympischen Spielen und halt auch gegen die Besten, gegen die er sich zeigen will. Also das hört man da schon raus, dass die Vorfreude wirklich riesig ist. Und das ist auch bei den NHLern, glaube ich, nie irgendwie aufgesetzt. Das ist ein großes Turnier für sie.
Total, zumal du ja auch merkst, wer da alles von den nordamerikanischen Teams zum Beispiel dabei ist oder wer auch nicht dabei ist. Und wenn du dann überlegst, dass da absolute Superstars zu Hause gelassen werden, aber du selber darfst fahren, das motiviert dich ja noch mehr.
Ja, wir hören die beste Mannschaft vom Kader her aller Zeiten an, aber die Gegner natürlich auch. Von daher, ich freue mich einfach, weil es ein guter Gradmesser ist fürs deutsche Eishockey. Ich meine, die WM sind immer eine Sache, aber wenn wirklich alle Spieler dabei sind und alle fit sind, und wir haben immer gesagt, die letzten Jahre, dass deutsche Eishockey am Aufschwung ist so ein bisschen. Und das wird jetzt eben eine perfekte Gelegenheit, um das wirklich mal auszutesten, wo wir stehen, wenn alle Teams, alle Spieler verfügbar haben.
Der Gradmesser für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, ja, der Gradmesser für alle dann einfach. Wer setzt sich durch bei diesem Turnier, bei den Olympischen Spielen?
So weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, weil es ist doch manchmal auch nur ein Spiel. Also ich finde, wenn jetzt die Kanadier dann durch die Vorrunde rocken und dann im Viertelfinale wie in heißen Grodi reinrennen und dann 1-3
okay, verlieren. Okay, ich sage es mal anders. Für Deutschland ist es einfach der Gradmesser, wie man sich gegen diese Mannschaften präsentiert in einem Spiel. Diesen Gradmesser gibt es schon. Ja, gegen die USA in der Gruppenphase, dann auch in dem wahrscheinlichen Playoff-Spiel, das es geben wird. Vielleicht auch mal in so Duellen mit, ja, vielleicht der Slowakei oder der Schweiz, wenn da alle mit dabei sind. Das ist schon ein Gradmesser dann.
Ja. Ja, das stimmt, aber mir fehlt natürlich trotzdem so dieses wochenlange Vorbereitung und irgendwie mehr Spiele und sowas. Ne? Dann wäre es für mich so ein richtiger Gradmesser. Also natürlich ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, wenn das Turnier vorbei ist, okay, hat jetzt gar nichts zu bedeuten, wer da gewonnen hat oder wer da enttäuscht hat oder sowas. Ne? Aber ich finde, man darf jetzt auch nicht irgendwie an so einem 15-Tage-Turnier oder wie lange es da dauert, irgendwie so tun, als würde das jetzt definitiv darüber entscheiden, welche Eishockey-Nation wo steht.
Nee, aber für Deutschland kann das schon auch, glaube ich, Augen öffnen oder vielleicht dann auch nicht, ja, mal schauen. Aber diesen Vergleich zu haben, ich finde das schon interessant und auch zu sehen, wie weit ist man weg von den USA zum Beispiel in der Gruppenphase und ist man wirklich besser als Dänemark und Lettland, kann die vielleicht sogar dominieren, das wird interessant.
Total. Und es ist natürlich auch bei allen Vermarktungssachen natürlich auch nicht so ganz unwichtig, dass die deutsche Sportöffentlichkeit, die ja sonst NHL so gut wie gar nicht irgendwie verfolgt und die WM dann, weil die jährlich ist, auch nicht so ganz ernst nimmt wie jetzt in anderen Sportarten, ist es auch mal gut, dass man die beste Generation, die das deutsche Eishockey wahrscheinlich je hatte, dass man die wirklich zur Primetime bei Olympia im deutschen Free-TV sehen wird. Also das ist jetzt auch nicht ganz so schlecht.
Ja, absolut. Und da habe ich auch schon Bock drauf, die deutsche Mannschaft zu sehen, alle Mannschaften zu sehen. Ich kommentiere ja für Eurosport. Ich hatte vor 4 Jahren dann auch und vor 2 Jahren auch Discovery Plus. Ich kann das nur allen ans Herz legen, einfach wirklich alle Streams schauen zu können, mit Live-Kommentar auch dann noch viele. Das macht schon extrem Bock. Also diese kompletten Olympischen Spiele werden sicherlich stark und das Eishockey-Turnier am stärksten. Wenn dann auch die Arena dann fertig ist, ne, und das Eis auch gut ist. Mal schauen, wie es da aussieht. Aber auch da wird sich ja Christian Kühners diese Tage nochmal, am Freitag ist es, fliegt er nochmal hin, nochmal vergewissern, ob da alles passt mit der großen Arena auch.
Ja, hoffen wir es. Also wenn man Luke Tardif, der ja im Rahmen der U20-WM seine übliche Pressekonferenz gegeben hat, natürlich auch auf Olympia angesprochen wurde, wenn ihm dazugehört hat. Er sagt zwar, ja, es wird schon irgendwie, aber er hat auch ganz klar gesagt, er hat schlaflose Nächte gehabt. Jetzt sagt er zwar Eis, Kabinen und so, das wird alles kein Problem sein, es wird alles fertig sein, aber sonst die ganze Halle, anscheinend wird schon die Zuschauerkapazität ein bisschen reduziert werden müssen. Es ist nicht so groß, wie man ursprünglich dachte. Und ganz fertig wird die Halle wohl noch nicht sein, wenn die Frauen anfangen, weil das Frauenturnier beginnt ja vor dem Männerturnier. Das finde ich irgendwie alles extrem unwürdig. Also wie gesagt, ab morgen, ab dem Freitag beginnt dieses Testturnier. Christian Kühners wird vor Ort sein, mal sehen, was er dann berichtet. Aber weiß ich nicht. Also irgendwie finde ich das komplett unwürdig, dass man nicht in der Lage ist, so eine Halle einfach mal 2 Monate vorher zu bauen. Ne? Also ich finde es extrem strange. Das Turnier ist in einem Monat und die Halle ist noch nicht fertig. Oder sogar noch weniger als einen Monat, die Halle ist nicht fertig. Und wenn das Turnier jetzt noch, wenn die Halle noch nicht mal fertig wird, wenn das Turnier beginnt, das ist schon extrem peinlich, muss man sagen. Aber warten wir erstmal ab.
Ja, Datum steht ja auch schon ein bisschen länger fest, ne, wann es dann losgeht.
Insofern, ja, würde ich sagen.
Hätte man schon hin kalkulieren können und hinplanen können. Das Turnier wird stattfinden, das ist das Gute. Und wir werden drüber reden und drüber schreiben, dass es es auch gut. Und dass ihr das Ganze supportet, das finden wir natürlich überragend. Ihr könnt das weiterhin tun bis zum Ende des Turniers. Wenn euch das taugt, was wir hier machen, dann unterstützt uns über startnext.com/olympia-2026. Und das ist natürlich einerseits eine freie Unterstützung. Wenn ihr ab 5 Euro damit dabei seid, dann bekommt ihr eben auch die exklusiven Podcasts, die wir machen werden, mal ein bisschen weg von der deutschen Mannschaft, vielleicht auch mal wirklich ein bisschen weg vom Sportlichen. Das haben wir bei der letzten Weltmeisterschaft auch schon so gemacht. Vielleicht mal ein Porträt über besondere Spieler, die rausstechen. Und dazu natürlich auch Texte nach allen Deutschlandspielen, und zwar über die Männer und über die Frauen, über die wir in diesem Podcast natürlich auch noch ausführlicher reden werden, genauso wie über die anderen Kader der Top-Nationen, der deutschen Gegner, vielleicht auch mal so ein paar Spieler, die da rausstechen oder die irgendwas Besonderes schaffen und ein paar, die fehlen. Das machen wir in den nächsten Tagen. Und erstmal sagen wir danke für euren Support und ich sage danke an meinen Schwägerrat.
Ich sage danke an Christoph Fetzer und natürlich auch danke an alle, die das hier unterstützen.
Wunderbar. Wir freuen uns. Wir haben richtig Bock. Die Kader sind bekannt gegeben. Es kann reingehen in die ganz heiße Phase. Olympia 2026. Bye, Bissl Hockey.
Bis dann.